Ich hängte die Tafel geschlossen ins Schaufenster und ging einen Moment in den Raum hinter dem Ladenlokal, um das Buch durchzusehen, in das mein Vater die Bestellungen notierte. Da hörte ich die Glocke der sich öffnenden Ladentür. »Hallo?« Keine Antwort. Dann glaubte ich, ein ersticktes Lachen zu hören und klappte das Bestellbuch zu. Vielleicht hatte ein Kunde die Tafel geschlossen nicht bemerkt. Eben wollte ich nach vorn gehen, um ihn zu bedienen, als ich im Laden mehrere Bücher vom Regal fallen hörte. Ich schluckte. Ich packte einen Brieföffner und ging langsam auf die Tür zum Laden zu. Ich getraute mich nicht, noch einmal zu rufen. Gleich darauf hörte ich wieder Schritte, die sich diesmal entfernten. Abermals klingelte die Ladentür und ich spürte einen Luftzug von der Straße. Ich schaute in den Laden hinein. Niemand. Ich lief zur Ladentür und verriegelte sie. Ich atmete tief durch, fühlte mich lächerlich und feige. Auf dem Weg zurück in den hinteren Raum sah ich auf dem Ladentisch ein Blatt Papier. Beim Nähertreten stellte ich fest, dass es ein Foto war, eine alte Aufnahme, wie sie früher gern auf dicken Karton gedruckt worden waren. Die Ränder waren verbrannt und das rauchgeschwärzte Bild schien Spuren von aschebeschmutzten Fingern aufzuweisen. Ich studierte es unter einer Lampe. Auf dem Foto war ein sehr junges Paar zu sehen, das in die Kamera lächelte. Er sah nicht älter aus als 17 oder 18, hatte helles Haar und feine Züge. Sie mochte etwas jünger sein, höchstens 1 oder 2 Jahre, und hatte ein blasses, ziseliertes, von schwarzem Kurzhaar eingefasstes Gesicht. Er hatte den Arm um ihre Taille gelegt und sie schien ihm spöttisch etwas zuzuraunen. Hinter ihnen war das Schaufenster eines Ladens zu erkennen, vollgestopft mit aus der Mode gekommenen Hüten. Ich konzentrierte mich auf das Paar. Nach den Kleidern zu schließen, musste das Bild mindestens 25 oder 30 Jahre alt sein. Es war ein Bild von Licht und Hoffnung. Die Flammen hatten fast den gesamten Rand des Fotos verzehrt, aber hinter dem uralten Ladentisch war noch ein ernstes Gesicht zu erahnen, ein geisterhafter Umriss hinter den Lettern auf dem Glas. Antonio Fortuny Söhne, gegründet 1888. In der Nacht, in der ich wieder zum Friedhof der vergessenen Bücher gegangen war, hatte Isaac mir erzählt, dass Karax den Namen seiner Mutter gebraucht hatte, nicht den des Vaters, Fortuny. Karaks Vater hatte einen Hutladen in der Ronda de San Antonio. Wieder schaute ich das Bild des Paares an und gelangte zur Überzeugung, dass dieser junge Mann Julian Karax war, der mir aus der Vergangenheit zulächelte, unfähig, die Flammen zu sehen, die über ihm zusammenschlugen. Stadt der Schatten, 1954. Am nächsten Morgen kam Fermin auf Cupido-Flügeln zur Arbeit, lächelnd und einen Bolero pfeifend. Mein Vater hatte versprochen, Professor Javier Velázquez vormittags um 11 in der Philosophischen Fakultät auf der Plaza Universidad eine Bestellung abzuliefern. Fermin bekam bei der bloßen Erwähnung des Akademikers einen Ausschlag und unter diesem Vorwand erbot ich mich, die Bücher hinzubringen. »Dieser Kerl ist ein Pedant, ein Lustmolch, ein faschistischer Arschkriecher«, verkündete er mit erhobener Faust. »Übertreiben Sie mal nicht, Fermin. Velázquez zahlt sehr gut und immer im Voraus. Und er empfiehlt uns überall«, rief ihm mein Vater in Erinnerung. »Dieses Geld ist mit dem Blut unschuldiger Jungfrauen befleckt«, protestierte Fermin. »So wahr Gott lebt, ich bin nie mit einer Minderjährigen ins Bett gegangen. Und nicht mangels Lust oder Gelegenheit. Aber trotzdem, man weiß ja nie. Wenn ich bei einer das Gefühl hatte, sie wäre ein Luderchen, habe ich den Ausweis von ihr verlangt. Oder aber eine schriftliche Erlaubnis des Vaters, um nicht gegen die Ethik zu verstoßen.« Mein Vater verdrehte die Augen. »Mit Ihnen kann man nicht diskutieren, Fermin. Wenn ich recht habe, habe ich eben recht.« Also nahm ich das Paket und überließ Fermin und meinen Vater ihrer Debatte über Sitten und Gebräuche. Professor Velázquez hatte sein Zimmer im 2. Stock der Philosophischen Fakultät, zuhinterst in einem Flur mit Schachbrettfliesen, der zum südlichen Kreuzgang hinausführte. Ich fand ihn in der Tür zu einem Vorlesungsraum, wo er vorgab, einer Studentin mit spektakulärer Figur zuzuhören, die ein granatrotes, hautenges Kostüm trug und hellenische, in feinen Seidenstrümpfen glänzende Waden sehen ließ. Professor Velázquez stand im Ruf eines Don Juan Und es gab Stimmen, die sagten, die Education sentimentale jeder jungen Dame aus gutem Hause sei unvollständig, ohne eines dieser sprichwörtlichen Wochenenden in einem kleinen Hotel an der Strandpromenade von Sitges, wo im Tête-à-Tête mit dem distinguierten Hochschullehrer französische Liebeslyrik rezitiert wurde.
»Nanu, das ist ja Daniel«, rief Professor Velasquez. »Zum Glück kommst du und nicht diese Vogelscheuche vom letzten Mal, der mit dem Stierkämpfernamen, der sah ja aus, als wäre er betrunken oder müsste gleich eingesperrt und der Schlüssel weggeworfen werden.«
Ich wollte eben etwas vorbringen, um Fermin zu entschuldigen. Da drehte sich die Studentin, die mit Professor Velasquez geplaudert hatte, um. Ich sah, wie sie mir zulächelte, und meine Ohren begannen zu glühen. »Hallo, Daniel«, sagte Beatriz Aguilar. Ich grüßte sie mit stummem Nicken.
»Ach, ihr kennt euch schon«, fragte Velasquez neugierig.
»Daniel ist ein alter Freund der Familie«, erklärte Bea. »Und der Einzige, der den Mut gehabt hat, mir einmal zu sagen, dass ich affektiert und eingebildet bin.«
Verdutzt schaute mich Velasquez an. »Das ist 10 Jahre her«, präzisierte ich, »und ich habe es nicht ernst gemeint.
Ich warte aber immer noch darauf, dass er mich um Verzeihung bittet.« Velasquez lachte herzlich und nahm mir das Paket ab.
»Ich habe das Gefühl, ich bin überflüssig hier«, sagte er, während er es aufschnürte.
»Ach, wunderbar. Hör mal, Daniel, sag deinem Vater, dass ich ein Buch mit dem Titel »Jugendbriefe aus Ceuta« von Francisco Franco Bahamonde suche.«
»Schon erledigt. In 2 Wochen hören sie von uns.«
»Ich nehme dich beim Wort. Und jetzt verziehe ich mich schleunigst. 32 leere Köpfe warten auf mich.«
Professor Velasquez zwinkerte mir zu, verschwand im Vorlesungsraum und ließ mich mit Bea allein. Ich wusste nicht, wohin mit den Augen.
»Hör zu, Bea. Das mit dem blöden Witz... Ehrlich, ich hab dich auf den Arm genommen. Daniel, ich weiß doch, dass wir damals noch Kinder waren.
Ich hab nicht gewusst, dass du hier studierst.
Das ist mein erstes Jahr.
Literatur?
Mein Vater ist der Meinung, die exakten Wissenschaften sind nichts fürs schwache Geschlecht.
Ah, viele Zahlen.
Das ist mir egal. Was mir Spaß macht, ist die Lektüre. Und zudem lernt man viele interessante Leute kennen.
Wie Professor Velasquez. Bea lächelte mit geschlossenen Lippen. »Ich mag ja im ersten Jahr sein, aber ich weiß genug, um den Braten zu riechen, Daniel. Besonders bei Leuten seines Schlages. Wie geht's denn deinem Freund, dem Leutnant Cascos Buendia?« Ihr Lächeln verschwand. »Pablo kommt in 3 Wochen auf Urlaub.«
»Und da wirst du dich aber freuen.«
»Sehr. Er ist ein Prachtjunge. Aber ich kann mir ungefähr ausmalen, was du von ihm hältst.«
»Das bezweifle ich«, dachte ich.
Sie schaute mich ein wenig angespannt an. Eigentlich wollte ich das Thema wechseln, aber meine Zunge war schneller. »Thomas sagt, ihr werdet heiraten und nach El Ferrol ziehen?« Sie nickte. »Sobald er mit dem Militärdienst fertig ist.«
»Ah, du bist bestimmt ungeduldig.«
Ich spürte den Schweinehund in meiner Stimme, einer unverschämten Stimme, von der ich nicht wusste, woher sie kam.
»Es ist mir egal, ehrlich gesagt. Seine Familie hat Besitz dort, 2 Werften.« Und Pablo wird eine davon übernehmen. Und zudem kenne ich Barcelona nach all den Jahren allmählich.
Ihr Blick war müde und traurig.
So viel ich gehört habe, ist El Farol eine faszinierende Stadt, quick lebendig. Und erst die Meeresfrüchte, die sollen ja fabelhaft sein, ganz besonders die Seespinnen.
Sie seufzte und schüttelte den Kopf, machte Kehrt und schritt durch den Gang davon, der zur Bibliothek führte.
Warte, Bea!
Ich verfluchte mich und rannte ihr nach. Mitten im Gang packte ich sie am Arm, um sie aufzuhalten. Sie warf mir einen Blick zu, der brannte.
Verzeih mir. Wenn ich dich beleidigt habe, dann aus Neid auf diesen Idioten, der dein Freund ist, und aus Wut über den Gedanken, dass jemand wie du nach El Ferrol oder in den Kongo geht, um ihm nachzufolgen.
Daniel,
du irrst dich in mir. Wir können Freunde sein, wenn du es mich versuchen lässt. Und du irrst dich auch mit Barcelona, denn obwohl du meinst, du kennst es, garantiere ich dir, dass es nicht so ist und dass ich es dir beweisen werde, wenn du mich lässt.
Ich sah, wie sie zu lächeln begann.
Du sagst besser die Wahrheit, sagte sie,
weil ich es sonst meinem Bruder sage und der wird dir den Kopf rausziehen wie einen Korken.
Ich streckte ihr die Hand entgegen.
Finde ich richtig.
Freunde?
Sie reichte mir die ihre.
Wann hast du am Freitag aus, fragte ich.
Sie zögerte einen Augenblick.
Um 5.
Ich werde Punkt 5 im Kreuzgang auf dich warten
Und bevor es dunkel wird, werde ich dir beweisen, dass es in Barcelona etwas gibt, was du noch nicht kennst.
Und dass du nicht mit diesem Schwachkopf nach El Farol gehen kannst, von dem ich mir nicht vorstellen kann, dass du ihn liebst.
Denn wenn du es tust, wird dich die Stadt verfolgen und du wirst vor Gram sterben.